Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, heute ist Montag, der 29. Juni 2020 und hier ist Stand jetzt auf meinsportpodcast.de mit den Sportthemen, die heute das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Und zwar pünktlich um 7.07 Uhr frisch auf den Frühstückstisch. Das ist der erste Sportpodcast des Tages, aber für viele ist es ja der erste Podcast des Tages überhaupt. Deswegen geben wir uns da ganz besondere Mühe. Wir, das sind mein Kollege Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Und mein Kollege, der Sportfan, Journalist und Stadionsprecher der deutschen Nationalmannschaft. Guten Morgen, Andreas Wurm.
Schönen guten Morgen in die Runde. Guten Morgen, Malte. Malte, was riecht denn so lecker?
Mhm. Ja, ich habe zur Feier des Tages mal was Feines mitgebracht ins Studio. Heute ist der Tag des Waffeleisens. Und da habe ich mal was vorbereitet. Ein kleines zweites Frühstück, so früh am Morgen, kann doch sicher nicht schaden. Willst du auch eine leckere Waffel, um sie in deinen Kaffee zu stippen?
Ja, ja, sehr gerne, aber was ist denn da Schwarzes drauf? Das sieht aus wie, naja, also Fernsehköche würden sagen, Röstaromen.
Anu, komm, du meckern nicht rum, hau da Puderzucker drauf, dann merkst du das gar nicht. Und während du einfach isst, erzähl ich schon mal, was wir heute zum Wochenstart zuvor haben.
Abgemacht.
Wir ehren Alba Berlin, den deutschen Meister im Basketball. Nach 11 Jahren Bamberger und Bayern-Dominanz darf 2020 endlich mal jemand anders jubeln. Und wir ziehen eine Bilanz des Corona-Turniers in München und stellen fest, Meister mit Ausrufezeichen, aber ein Trainer mit Fragezeichen. Und das Wunder von der Weser gegen Köln, das beschäftigt uns natürlich auch noch etwas ausführlicher. Wir haben einen Werder-Experten im Talk. Dazu wie immer Top und Flop, unser Geburtstagskind und der Blick zurück in der Sportgeschichte und ein Motorradfahrer, der sich beim Fremdfahren verletzt hat und um seine Saisonziele bangt, der ist auch noch Thema.
Na super, tolle Themen heute mit dabei, aber weißt du was, Malte? Weißt du, was ich am Wochenende festgestellt habe? Wir haben offenbar unfassbar viele Fans unter den deutschen Fußballkommentatoren. Hm. Ja, bei denen hat sich scheinbar unser Podcast schon längst etabliert. So oft wie ich am Samstag und auch gestern Stand jetzt von denen gehört habe. Perfekte Promotion für uns. Hätten wir am Samstag und dann gestern am Sonntag ein Trinkspiel daraus gemacht. Also immer wenn wir Stand jetzt gehört hätten und dann einer hätten trinken müssen, ja, ich wäre besoffen durch den Spieltag gewankt.
Du meinst wie der HSV gegen Sankthausen?
Oh, ja, genau so. Ja, genau. Naja.
Also gut, besoffen waren die natürlich nicht, aber es wäre wenigstens eine Erklärung für das 1:5 gegen Sankthausen gewesen. HSV Superdau.
Ja, also irgendwie haben die einen an der Waffel, um beim passenden Thema des Tages zu bleiben. Bielefeld schießt Heidenheim ab, macht die Tür auf für den Hamburger Sportverein. Die brauchen eigentlich nur zu punkten, ein Unentschieden reicht und dann patzen die so gegen Sandhausen. Also, das ist ja nicht mal patzen, das ist eine peinliche Niederlage, das ist eine Demütigung auch jeden Fans, der ein HSV-Trikot für viel Geld erstanden hat. Aber sowas von, und wenn dann selbst noch Dennis Diekmeyer trifft, sein zweites Tor erst in 269 Profifußballspielen, da fehlen mir die Worte.
Ausgerechnet, sagt der Sportjournalist, in solchen Fällen immer, ja. Aber genug zu diesem Thema. Wenn dir da jetzt die Worte fehlen, welche Worte findest du denn für meine Waffel? Wie war sie denn?
Gar nicht mal so gut, würde ich sagen. Oh. Auch mit einem ordentlichen Schluck Kaffee habe ich die jetzt auch runtergebekommen.
Ja, das notiere ich mir. Dir bringe ich nochmal was mit. Nächstes Jahr am 29. Juni, weißt was, da begehen wir einfach den internationalen Matchtag. Da wirst du dich wundern.
Toll.
Top-Thema.
Der neue deutsche Meister im Basketball heißt Alba Berlin. Zum 9. Mal und zum 1. Mal nach über 12 Jahren des Wartens. Nach 12 Jahren, in dem die Berliner Bamberg oder auch den Bayern Baskets immer den Vortritt lassen mussten. Jetzt hat's endlich mal wieder geklappt. Und das war sehr imposant, das war sehr souverän, das war eine gigantische Vorstellung. Schon im ersten Finalspiel gab's keinen Zweifel daran, wer da der Herr im Hause ist, im Hause der Bayern Baskets in München. 88-65 hatten die Albatrosse, die im MHP Riesen Ludwigsburg am Freitag aus der Halle gefegt. Ja, und gestern Nachmittag dann 75-74, das war dann das Meisterstück. Also, da muss man sagen, Hut ab, Chapeau, herzlichen Glückwunsch nach Berlin. Das war insgesamt der Schlüssel zu diesem Titel. Ich meine, das fünfte Double, aber zum ersten Mal das Double wieder seit 17 Jahren.
Der Schlüssel, ja, da muss man erstmal sagen, ohne die Leistung von Alba jetzt schmälern zu wollen, bei Ludwigsburg, da fehlte natürlich auch der Topscorer und Antreiber Markus Knight. Der hatte sein Team im Halbfinale gegen Ulm ja quasi im Alleingang ins Finale gebracht, doch seiner Sprunggelenkverletzung, da war dieses Spiel nicht unbedingt zuträglich gewesen. Ein Einsatz in beiden Finalspielen war aufgrund dieser Verletzung nicht möglich und dieses Fehlen, das hat man natürlich auch gemerkt, der Lenker fehlte und das Team hatte entsprechend keine Ordnung und das ist gegen ein Top-Team wie Alba, was die ja nun mal einmal sind, dann einfach tödlich. Alba ungeschlagen durch das ganze Turnier marschiert, tolle Defense, das ist natürlich was, worauf so eine Mannschaft dann aufbaut. Defense wins Championships, sagt man ja auch und die haben tatsächlich, das hat der Manager Marco Baldi auch gesagt, verteidigt wie eine Gummiwand, dagegen nichts durch und sie sind unheimlich mannschaftlich geschlossen aufgetreten. Können wir mal mit einer Zahl aus dem ersten Finalspiel ein wenig illustrieren. Da haben 7 Alba-Spieler zweistellig gepunktet. Naja, im zweiten Spiel war es dann ein bisschen knapper. Insgesamt 74-75 die Niederlage der Ludwigsburger. Also 75 Punkte. Nur ein Punkt Vorsprung für Alba. Aber da war das Spiel ja im Grunde auch schon entschieden. Da haben es die Albatrosse dann am Ende eben auch ein bisschen lockerer angehen lassen. Kann man ja auch verstehen. Aber ansonsten 10 Spiele, 10 Siege. Völlig verdienter Champ Alba Berlin.
Jetzt wird in Berlin natürlich erstmal gefeiert. Sie haben zwar jetzt neulich auch erst den Pokal gewonnen, aber jetzt natürlich mit der Meisterschaft und mit dem Double, das ist nach so einer langen Durststrecke, und früher waren sie ja lange Jahre das Maß der Dinge, aber jetzt nach so einer langen Durststrecke, jetzt gleich das Double zu holen, das haben sie sich dann auch verdient. Und dann muss sich Trainer Auto Garcia noch überlegen, ja, ob er weitermachen will oder nicht. Sein Vertrag läuft aus. Bis Mitte der Woche wird's da eine Entscheidung geben, ob der Erfolgstrainer weitermacht. Soweit zum sportlichen Ergebnis, aber natürlich auch eine interessante Frage. Wie lief es insgesamt, dieses Turnier und diesen besonderen Umständen? Vergleichsweise gab es ja noch überhaupt gar nichts, eine vergleichsweise so schwierige Durchführung. Das hat es bisher in der Geschichte, naja, noch keiner Sportart wirklich gegeben.
Ja, aber das, wie es die Basketballer gemacht haben, kann man erstmal wirklich als gut bezeichnen. Es lief wirklich gut. Dieses sehr strenge und rigide Hygiene- und Sicherheitskonzept der BBL hat tatsächlich funktioniert, denn es gab keinerlei Zwischenfälle bei der Durchführung. Und vor allem, es gab auch keinen einzigen Corona-Fall in den Wochen, in denen die Teams in München im Hotel und in der Turnierquarantäne waren. Also hat alles funktioniert.
Es hat ja auch keiner von außen Zutritt gehabt zum Hotel, also weder zum Hotel noch zur Halle. Ja, obwohl, das stimmt nicht ganz, denn die Dopingfahnder der NADA, die waren auch da. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes, aber sie waren nur mit einem einfachen Mundschutz im Gesicht dort, vor dem Mund und vor der Nase bestenfalls. Das sorgte natürlich für Ärger bei den Spielern. Johannes Thiemann von Alba Berlin zum Beispiel hat sich in der BAMS sehr darüber aufgeregt, hat gesagt, wir haben hier so strikte Regelungen, dürfen die Familien nicht sehen, keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Die aber kommen, ohne in Quarantäne gewesen zu sein, das ist für mich eine komplette Doppelmoral. Dann hätte ich auch meine Freundin mit Maske sehen können. Hat er ja auch recht.
Absolut, ich kann den Ärger auch total verstehen, aber man muss auch sagen, ja, war jetzt so, aber die Spieler haben sich insgesamt mit diesen besonderen Umständen, die es ja nun mal waren, bei dem Turnier auch einfach arrangiert und das am Ende auch alles ganz gut gefunden, obwohl sie anfangs natürlich sehr, sehr skeptisch waren. Wir haben ja auch darüber berichtet, dass sie eben in diese Planung sehr wenig eingebunden worden waren, aber was sie dann nachher vorgefunden haben, was über ihren Kopf hinweg letztlich geplant war, das hat dann doch sehr viel Zustimmung, auch sehr viel Lob geerntet.
Ja, und ich habe gelesen, also viele haben das als ausgesprochen positiv empfunden, wie die Stimmung in diesem großen Mannschaftshotel war. Das war so ein bisschen was wie Klassenfahrt.
Ja, genau, die Atmosphäre unter den Spielern war eben entsprechend und auch einfach toll, das sagen die einen. Und einige fühlten sich tatsächlich an Klassenfahrten erinnert. Wenn ich mich da so zurückerinnere, war natürlich eine ganz andere Zeit, ist schon ein bisschen her. Denn die Spieler berichten, dass sie ganz viele tolle Möglichkeiten vorgefunden haben. Das hätte ich damals auch gerne gehabt auf der Klassenfahrt. Ein Golfsimulator, Dartscheiben, Tischtennisplatten. Ich glaube, Tischtennisplatten gab es damals, aber Internet, Playstation hatten wir natürlich nicht. Gab es damals allerdings auch noch nicht. Wir hätten damals so eine Atari-Konsole oder sowas vielleicht haben können, aber da das ja Schulausflüge waren, war das natürlich alles nicht gern gesehen. Aber die Spieler hatten's, Internet hatten sie jetzt eben auch und von daher richtig Langeweile wird da keiner gehabt haben.
Naja, aber trainieren und sich auf das Spiel vorbereiten, das mussten sie ja schließlich auch noch irgendwann.
Jo, das stimmt. Also man muss wirklich sagen, dieses Corona-Turnier insgesamt ist schon wirklicher Erfolg gewesen, trotz der Umstände, und die TV-Quoten, die waren auch ganz gut. Wohl vor allem auch deswegen, weil ja auch ja die Konkurrenz ein bisschen fehlte. Es lief zwar Fußball, aber sonst hatten ja alle Sportarten weitgehend pausiert. Aber trotzdem ist es nichts, wo die BBL sagt, so ein Turnier müssen wir unbedingt nochmal haben oder wir müssen so ein Turnier immer auf diese Art und Weise ausüben.
Ja, richtig, richtig, denn es ist ja ganz ähnlich wie beim Handball, aber überhaupt bei Sportarten, die halt einfach, beim Basketball leben sie ganz genauso von den Zuschauern in der Halle. Die Eintrittsgelder sind ganz, ganz wichtig für die Vereine. Da, wo keine großen Fernsehgelder fließen, muss die Kohle irgendwo anders herkommen. Man will vor Fans spielen, aber man will natürlich auch vor vollen Hallen und damit auch vor einigermaßen gefüllten Kassen spielen. Ohne zahlende Gäste würde es für die Clubs wirtschaftlich komplett eng werden. Im der Basketball-Bundesliga, beim Handball genau das Gleiche. Und deshalb wird aktuell schon an Konzepten gewerkelt, wie ab spätestens Mitte Oktober dann die neue Saison starten könnte. Dann eben mit Zuschauern, wenn vielleicht ja auch dann in kleineren Mengen.
Ja, mal gucken, wie es dann da weitergeht. Auf jeden Fall basierend auf diesem Konzept, das die BBL jetzt in München durchgezogen hat. So ähnlich wird auch die NBA ihre Saison ja jetzt zum Abschluss bringen. Liga- und Spielergewerkschaft, die haben sich jetzt auf den 30. Juli als ja quasi Restart-Termin geeinigt.
Und gespielt wird an namhafter Stelle in Walt Disney World Resort in Florida, in Orlando dort. Und natürlich gelten da dann auch ganz strenge Gesundheits- und Sicherheitskontrollen. Insgesamt sind 22 Mannschaften am Start. Mit dabei werden 22 Teams eben sein, 16, die bei der Unterbrechung des Spielbetriebs auf den Play-Off-Plätzen standen, und zusätzlich die 6 Teams, die maximal 6 Siege weniger auf dem Konto haben als der jeweils 8. Platzierte in ihrer Conference.
Und die spielen also in Disney World, also von daher Ablenkung wird da auch genügend sein, vielleicht noch ein bisschen mehr als in dem Hotel in München. Also da wird nicht nur ein Golfsimulator stehen, da ist ein bisschen was mehr noch geboten, aber eben auch 3 Arenen, in denen die Partien dann durchgespielt werden, also pro Team nochmal 8 Spiele, die da absolviert werden müssen. Anhand dieser Ergebnisse, die dort erzielt werden, wird dann die Playoff-Setzliste festgelegt, und dann dürfen die 16 Teams, die es in die Playoffs schaffen, im K.O.-Modus Best of 7 weiterspielen, also so, wie man das in der NBA eigentlich auch gewohnt ist.
Naja, ich stell mir gerade vor, du willst abends noch mal ganz kurz die Beine vertreten, ein bisschen frische Luft schnappen, kommt dir auf einmal Goofy oder Mickey Mouse entgegen.
Mit Mundschutz
oder
hoffentlich.
Captain Hook. Ja, ja, einfach herrlich. Das ist ein Bild für die Götter. Übrigens sind alle 3 deutschen NBA-Profis mit ihren Teams noch dabei. Dennis Schröder, der spielt ja für Oklahoma City Thunder. Maximilian Kleber mit den Dallas Mavericks. Und Daniel Theiss, der spielt bei den Boston Celtics. Also alles legendäre Mannschaften, und da sind auch unsere deutschen Spieler noch mit dabei.
Und auch wir werden mit dabei sein auf meinsportpodcast.de. Ab 30. Juli gibt's also dann wieder Basketball und entsprechend dann auch wieder unseren täglichen NBA-Talk Triple-Double. Da werden die Nächte in der NBA dann bei uns wieder aufgearbeitet. Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast 2 der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Stand jetzt. Aktuell.
Das war ein richtig toller 34. Spieltag mit der Krönung, dem gefühlten 873.000. Wunder von der Weser.
Mindestens. Wobei, anders als die bisherigen Wunder von der Weser, die ja vor allem im Europacup zustande gekommen waren, waren für dieses Wunder ja auch noch ein paar mehr Beteiligte nötig. Also nicht nur eine eigene starke Leistung der Bremer, nicht nur ein vielleicht auch ein bisschen desolater Gegner wie Köln, sondern auch noch ein Mitbewerber um den Relegationsplatz, Düsseldorf nämlich, der schlichtweg auf der Zielgeraden, ja, man kann es glaube ich sagen, versagt hat.
Ja, aber dieses Ergebnis, das 6:1 gegen Köln, also über Köln brauchen wir erstmal nicht sprechen, die haben ja richtig einen mitbekommen, auch medial hat man jetzt gesagt, Jungs, was war das denn, aber über dieses 6:1, das Werder die Relegation gebracht hat, muss trotzdem nochmal gesprochen werden. Wie haben das die Werder-Anhänger gesehen? Wie ordnen die das Spiel ein? Denn man kann es ja so ganz durch die Fanmaske dann auch nicht sehen und muss weiter objektiv bleiben. Das ist der rettende Anker, den sie jetzt ergreifen.
Wir haben mal nachgefragt beim regelmäßigen Werder-Experten aus dem Bulli-Special hier auf meinsportpodcast.de bei Marco Meisel. Schönen guten Morgen, Marco.
Moin.
Ja, Marco, wie war denn deine Gemütsverfassung Samstag so ungefähr gegen 17:20?
Uff, also da ich da mit Zweckspessimismus an die Geschichte gegangen bin und selbst beim Stand von 3:0 und 1:0 in Berlin noch nicht getraut habe, mich dran zu glauben, war das einerseits große Erleichterung, andererseits war ich auch ein nervliches Wrack. Also das, was das gestern an Emotionen mit mir gemacht hat, ich war eigentlich einfach nur fertig.
Nun ist man bei Werder ja einiges gewöhnt, Wunder von der Weser, das ist ja was, was man immer wieder hört in Verbindung mit Werder, und das waren ja auch große Europapokalschlachten, die da geschlagen wurden und siegreich gestaltet wurden von Werder am Ende. Wie würdest du denn jetzt diesen geholten Relegationsplatz einordnen? War das ein weiteres Wunder von der Weser aus deiner Sicht?
Auf jeden Fall war das ein kleines weiteres Wunder. Also erinnerte mich ein bisschen an das Spiel, wann war das, vor 4 Jahren gegen Frankfurt? So ein bisschen fühlte sich das an. Allerdings ist es auch, wie du schon richtig sagst, nur die Relegation, die wir jetzt erreicht haben. Also noch ist nichts sicher. Und da müssen wir einfach mal abwarten, wie das weitergeht.
Und du sagst, es ist nur die Relegation, denn auch wenn das jetzt ein großartiger Sieg zum Ende der Saison nochmal war, es täuscht ja nicht darüber hinweg, dass es eine historische Saison für Werder war, eine historisch schlechte. Und man fragt sich natürlich, warum war das eigentlich so? Wo lagen denn Werders Probleme? Wo die Hauptgründe dafür, dass jetzt erst am Saisonende dann mal so eine Gala gezeigt wurde und nicht öfter und vor allem auch nicht konstanter die Leistung waren?
Ja, also die Konstanz ist wirklich das größte Fragezeichen. Also da muss irgendwas in den Köpfen nicht stimmen. Denn tatsächlich nur, wenn man komplett unter Druck ist, wenn es wirklich um alles geht, dann können solche Leistungen gezeigt werden. Das hat man auch in den Pokalspielen gesehen. Das hat man ja jetzt gegen Paderborn und gegen Köln gesehen, aber auch irgendwie nicht gegen Mainz. Also ich weiß nicht, was da los ist. Und auf lange Sicht gesehen, die Fehler, klar, man kann einerseits sagen, die Verletzungen gerade zu Anfang haben viel reingespielt. Dadurch hatten wir keine konstante Mannschaft, die sich einspielen konnte. Und wie man jetzt gesehen hat, dieser Stürmertyp Niklas Füllkrug, der hat da vorne einfach absolut gefehlt. Der Abgang von Max Kruse konnte nicht richtig aufgefangen werden, wobei man zu Anfang und ich finde jetzt auch gesehen hat, dass Osako sich zumindest anders, aber schon irgendwie in die Rolle einspielen konnte. Aber auch bei ihm die Verletzung natürlich ihn komplett aus der Bahn geworfen hat und die Mannschaft sich gar nicht richtig formen konnte. Zwei Punkte auf jeden Fall noch. Der eine ist, dass das ganze Spielsystem, so wie es gedacht war, da sich nicht richtig etablieren konnte, weil man halt auch dadurch, dass man so wenig Geld hat, eher auf ältere, verletzungsanfälligere Spieler setzt. Die sind halt ja günstiger zu haben. Und wenn sie dann mal durchhalten, können die natürlich auch tolle Leistung bringen. Nur ist die Gefahr halt groß, dass die, wie es jetzt passiert ist, einfach mal eine halbe Saison fehlen. Und so funktioniert das halt nicht. Und am Ende muss man einfach sagen, muss man vielleicht auch ein bisschen mehr wieder in die Jugend setzen bei Werder.
Kritisierst du damit auch Florian Kohfeldt, dass er die Mannschaft vielleicht nicht heiß genug gemacht hat?
Also das glaube ich nicht mal zwingend so, wobei ich schon glaube, dass da noch gewisse Erfahrungen tatsächlich bei Kohfeldt fehlen. Also ich war jetzt nie einer von der Fraktion Kohfeldt raus, aber ich sehe halt auch, so alles hundertprozentig stimmt bei ihm noch nicht und vielleicht muss man da sich zumindest in der Gesamtkonstellation nochmal was überlegen, weil gute Ansätze hat er, aber Fehler sind da und das ist auch noch ein guter Punkt, das tatsächliche Trainerteam. Man hat am Anfang der Saison einen Standardtrainer sich wieder geholt und ja, wir waren die standardanfälligste Mannschaft, wir haben die schlechtesten Standards geschlagen. Da fragt man sich, was hat dieser Standardtrainer bewirkt, außer Negatives bei uns?
Nicht sonderlich viel. Auf jeden Fall war es ein positives Spiel am Samstag, das vielleicht jetzt auch ein bisschen Schwung gibt für die Relegation, denn es heißt ja noch Nachsitzen für Werder Bremen. Es kann ja noch der Klassenerhalt am Ende bei rausspringen. Jetzt geht's nicht gegen den Erzrivalen HSV, sondern gegen Heidenheim. Was erwartest du da? Ist es besser als gegen den HSV aus deiner Sicht?
Ja, Heidenheim hat natürlich auch eine offene Rechnung durch das Pokalaus gegen Werder, wo wir doch schon ein ganz gutes Spiel gemacht haben, ausnahmsweise mal wieder. Gleichzeitig freue ich mich insofern, dass, wenn wir tatsächlich dann doch die Relegation nicht schaffen, wir dann immerhin zusammen mit dem HSV in der zweiten Liga sind. Das heißt, es gibt wieder ein Nordderby und der HSV spielt nicht über uns. Erwartungen, ich schätze beide gleich stark ein. Dementsprechend weiß ich nicht, ob Heidenheim wirklich das bessere Los ist. Aber von der mentalen Belastung her ist Heidenheim wahrscheinlich besser für Werder.
Und jetzt nochmal unabhängig vom Ergebnis dieser Relegation. Es muss sich ja ein bisschen was ändern bei Werder. Du hast ja ein paar Punkte auch schon angesprochen. Was ist denn so die Hauptbaustelle, die dann auch für die neue Saison bearbeitet werden muss, egal in welcher Liga man dann am Ende spielt?
Ja, es wird auf jeden Fall so eine Art Kaderreinigung geben müssen. Also es gibt einfach Spieler, einige Leihspieler, die natürlich irgendwie nicht richtig in dem Verein hängen. Dann auch viele ältere und verletzungsanfällige Spieler, die zwar einen tollen Ruf für Werder haben und als Beispiel unser Kapitän, auch normalerweise solide Leistung bringen, aber grundsätzlich sollte man vielleicht einfach mal anfangen, den Kader etwas zu verjüngen. Und vielleicht auch in der Gesamtführungsriege nicht immer nur auf die Werder-DNA setzen, sondern mal frische Impulse reinbringen und ja, einen kleinen Neustart wagen.
Wir sind gespannt, werden das Ganze natürlich kritisch beäugen. Marco Meisel war das, unser Werder-Experte aus dem Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Marco, vielen Dank.
Bitte, bitte, gerne wieder.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Caroline Pesler heißt zwar die Siegerin beim Hammerwurf-Meeting in Berlin vom Wochenende. Sie gewann mit 67,74 Meter. Das ist schon mal top. Aber eigentlich fast noch topper ist die junge Dame, die auf Platz 2 gelandet ist am Ende. Samantha Borutta, die kam nämlich im Damenwettbewerb nur auf 64,84 Meter. Aber für sie war es ja auch schon der zweite Wettkampf des Tages gewesen. Denn den vorgeschalteten U23-Wettbewerb, den hatte Borutta zuvor gewonnen mit exakt 69 Metern. Also mehr als sie dann im zweiten Versuch beim Seniorenturnier sozusagen erworfen hat und mehr als die Siegerin da. Also das ist schon kurios, aber ziemlich gut.
Beim Flop des Tages könnten wir sagen, Timing ist alles. Ein Flop ist die neue Terminplanung im Tennis. Klar, wegen der langen Corona-Pause muss es alles dicht gedrängt sein. Alles klar, Haken dahinter gemacht, verstehen wir. Aber zum Wohle der Spieler wurde er nicht gerade konzipiert. Vor allem nicht zum Wohle der älteren Spieler. Das beklagt zumindest Andy Murray und auch Rafael Nadal. Die French Open finden zum Beispiel vom 27. September bis zum 11. Oktober statt. Und damit nur 2 Wochen nach dem Finale der US Open. So schnell von einem Hartplatz auf Sandplatz zu wechseln, das sei im Grunde nicht möglich. Da braucht man eigentlich mehr Vorbereitung. Das kritisiert Murray und auch Nadal sagt das. Daher werden sich viele große Namen möglicherweise dann für einen dieser beiden Grand Slams entscheiden müssen.
Geburtstagskind des Tages.
Sprintweltmeisterin. Davon haben wir in Deutschland nicht besonders viele zu bieten. Unser heutiges Geburtstagskind ist aber eine von ihnen, also eine positive Ausnahme. Leichtathletin Melanie Paschke, die wird heute 50.
National war Melanie Paschke Anfang und Mitte der 90er Jahre eine Bank über die Sprintstrecke in der Leichtathletik. Diverse deutsche Meistertitel hat sie über die 100 Meter unter freiem Himmel, aber auch über die 60 Meter in der Halle gewonnen. Auch kontinental feierte sie eine zahlreiche Erfolge, EM-Titel und Medaillen im Einzel draußen und in der Halle und EM-Gold mit der Sprintstaffel.
Doch ihr größter Erfolg, der kam 2002 in Edmonton bei der WM zustande. Gold mit der deutschen 4x100 Meter Staffel. Und mit diesem Gold hatte weder sie noch überhaupt jemand wirklich rechnen können. Denn zunächst war Deutschland auf der Bahn eigentlich in Anführungsstrichen nur Zweiter geworden. Das war schon eine Sensation hinter den USA. Aber 2 Jahre später, 2004, da kam raus, die US-Amerikanerin Kelly White, die war gedopt. Und aus dem deutschen Silber wurde plötzlich deutsches Gold.
Eine Sensation für die deutsche Leichtathletik, aber noch mehr für Paschke. Denn die war kurz vor der WM 2002 erst aus der Babypause zurückgekehrt und Gold war natürlich die nachträgliche Krönung ihrer Karriere. Dass die jetzt schon 50 wird, so wie die Zeit vergeht. Happy Birthday, Melanie Paschke!
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 62 Jahren wurde Brasilien erstmals Fußballweltmeister. Im Finale von Stockholm schlugen sie die gastgebenden Schweden damals mit 5:2. Doppeltorschütze in diesem Spiel, ein gewisser Pelé, damals gerade einmal 17 Jahre alt, und sein Einsatz wäre damals 1958 fast am Veto eines Psychologen gescheitert.
Die WM in 60 Sekunden. 1958.
In Schweden holte Brasilien endlich den lang ersehnten ersten WM-Titel, und das mit einer Truppe, die bei einer sportärztlichen Untersuchung im Vorfeld eigentlich komplett durchgefallen war. Unterernährung, Blutarmut und Würmer diagnostizierten die Ärzte. Und nicht nur der körperliche Zustand der Brasilianer war besorgniserregend, auch der geistige.
Could it be possible that you have a little Schatten under your pony because you look like a deckel of a Luxusklosett?
Fragte ein Psychologe jeden Einzelnen und riet dem Trainer hinterher, Pelé und Garrincha lieber zu Hause zu lassen. Der eine sei infantil, der andere schlicht debil. Zum Glück pfiff der Coach auf diesen Rat, denn das Kind und der Depp waren nun mal zwei echte
Meister der Pille.
Und sie schrieben gemeinsam Fußballgeschichte, wie übrigens auch ein deutscher Torhüter 1958, der nur ganz anders. Heinz Kwiatkowski hatte 1954 schon die Hütte vollgekriegt, und im Spiel um Platz 3 passierte es nochmal. 14 Gegentreffer in zwei WM-Spielen. Damit ist Kwiatkowski statistisch der schlechteste WM-Keeper aller Zeiten. Das Medienurteil natürlich einhellig.
Der Typ kann mit seinen ungeschickten Wurstfingern nicht mal einem betrunkenen Affen eine Banane klauen.
Stand jetzt aktuell.
Andrea Dovizioso wurde in den letzten 3 Jahren jeweils Vize-Weltmeister in der MotoGP und geht auch eigentlich in dieser Saison wieder als Mitfavorit ins Rennen.
Am 19. Juli geht die Saison ja in Jerez wieder los, aber für Dovizioso wird es wohl ein Handicap-Start, denn er hat sich kurz vor Saisonstart bei einem Motocross-Rennen in Italien, einer regionalen Meisterschaft, das linke Schlüsselbein gebrochen und ist jetzt gestern operiert worden.
Ach, warum fährt der so kurz vor Saisonstart Motocross? Noch dazu ein relativ unbedeutendes Rennen. Regionale Meisterschaften klingen jetzt, sagen wir mal, eher weniger spektakulär, weniger bedeutend. Das ist doch ein ziemliches Risiko, mein Gott.
Regionale Meisterschaft von Faenza. Naja, Dovizioso macht sowas regelmäßig. Er ist eigentlich auch ein guter und auch vor allem erfahrener Motocrosser. Und er sagt selbst immer wieder, das macht ihm einfach Spaß und es schärft auch seine Sinne. Aber ein Risiko ist natürlich trotzdem immer dabei, aber das kennen viele Motorradfahrer. Also Motocross ist was, was viele fahren. Vor 3 Jahren, da hat sich zum Beispiel auch Valentino Rossi dabei mal verletzt, musste dann auch ein paar Rennen seiner eigentlichen Hauptbeschäftigung MotoGP dann pausieren. Also das Risiko können selbst Topfahrer da nicht ausschalten.
Frage ich mich, warum macht das sein Team Ducati mit? Müssen die ihm das nicht irgendwie genehmigen oder muss der nicht zumindest mal fragen?
Er hat gefragt, er hat sogar schriftlich fixiert, dass er das darf, denn das ist eine der Freiheiten, die sich Dovizioso ausverhandelt hat. Ducati wollte ihn unbedingt halten und da hat er gesagt, ja okay, ich bleib gern bei euch, aber ihr müsst mir ein paar Bedingungen erfüllen. Unter anderem darf ich weiter Motocross fahren, und Ducati, ob sie wollten oder nicht, sie wollten eben, dass er für sie fährt, und dann mussten sie auch diese Kröte schlucken.
Ach, das ist jetzt aber bitter. Was bedeutet denn jetzt das für den Saisonstart? Wird Dovizioso den denn verpassen? Geht's ja schon in 3 Wochen los.
Das ist wirklich eine kurze Zeit, aber Motorradfahrer sind ja hart im Nehmen. Er ist ja gleich gestern noch operiert worden. Er und sein Team denken und hoffen natürlich auch, dass der 19. Juli jetzt kein großes Problem sein wird. Also das Comeback, da gehen sie alle von aus, sollte klappen. Aber natürlich könnte man sich einen leichteren Start in die ohnehin verkürzte Saison vorstellen. Denn sein Ziel ist es ja eigentlich gewesen, dieses Jahr Marc Marquez nach 3 Jahren Vizemeisterschaft hinter dem Spanier endlich mal zu schlagen.
Ja, und die Saison, die läuft jetzt ja schnell an. 2 Rennwochenenden in Spanien, dann eine Woche Pause, dann Tschechien. Mit einem kaputten Schlüsselbein ist das, wie ich finde, ein heftiger Ritt. Aber alles Wichtige zur MotoGP kriegt ihr übrigens auch bei Schräglage, dem Motorrad-Podcast hier bei uns auf meinsportpodcast.de mit Andreas Thies und dem Kollegen von Motorsport Total.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Der Sporttag. Ja, was bringt er heute? Also Bundesliga ist ja vorbei. Kein Montagsspiel, weder in Liga 1 noch Liga 2. Da ist jetzt erstmal Pause. Natürlich kommt noch die Relegation in dieser Woche. Da bereiten wir euch ja auch vor. Es wird sicherlich auch das ein oder andere Transfergerücht noch geben, über das am Tag diskutiert wird. Aber es wird auch ein bisschen gespielt. Fußball nämlich in Spanien. Getafe empfängt heute Abend Real Sociedad und in England, da treffen Crystal Palace und Burnley aufeinander. Sonst ist relativ wenig los, wird mal ein entspannter Tag.
Aber ganz klar sind wir dann morgen wieder da, oder? Was sagst du?
Selbstverständlich, wir sind morgen wieder für euch da, 7.07 Uhr, da bringen wir euch dann wie jeden Werktag pünktlich wieder auf den aktuellen sportlichen Stand. Haben wir hoffentlich heute auch gemacht, euch wieder mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gerüstet seid. Und wie gesagt, morgen machen wir es natürlich genauso, 7.07 Uhr.
Ja, bleibt eigentlich nur einen guten Start in die neue Woche zu wünschen. Habt einen schönen Montag. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann abonniert Stand jetzt gerne beim Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns dann auch bewerten, ein paar Sterne abgeben. Und wir freuen uns auch, Stand jetzt, auf eure Gedanken und Anregungen. Und sagt's nachher in der Kaffeemaschine auch gerne weiter. Klickt uns an Stand jetzt und auch natürlich mein Sportpodcast.de.
Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein. Und Stand jetzt natürlich jeden Werktag im Speziellen. Vielen Dank für heute, für euer Interesse und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.